Hallo Melissa.
Hallo Sabine.
Kurzer Disclaimer vorweg, ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen ist meine Stimme nicht so ganz so leibend heute.
Deine Stimme ist immer sehr leibend.
Danke.
Ihr lieben Leute, good news. Sabine und ich sitzen wieder im selben Raum zum Aufnehmen. Mit zwei gleichwertig guten Mikros, die über das gleiche System laufen. Ich habe Hoffnung, dass das halt alles so funktioniert, wie es funktionieren soll.
Ich habe echt große Hoffnung, dass wir heute, also ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal aufgefallen ist, den Leuten, die mehrere Folgen von uns gehört haben, aber wir klingen abwechselnd, wie als würden wir jetzt noch Kloschüssel sprechen.
Also,
es haut immer bei irgendjemandem nicht hin. Aber diesmal heute große Hoffnung.
Kleines Behind the Scenes, wir vergeben dann immer den Kloschüssel Award der Woche.
Der Folge. Der Kloschüssel Award der letzten Woche ging an Melissa.
Ja.
Der ist der Woche davor an mich.
Und an der Stelle liebe Grüße an einen unserer Kollegen, der mir erzählt hat, dass er das so witzig fand, dass du das gestern in der Mittagspause gesagt hast.
Das ist nur als Side-Note. Er dachte übrigens, wenn wir uns dann darüber unterhalten, wie denn, weil er dachte, ich würde sagen, du klingst wie eine Kloschüssel. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie denn eine Kloschüssel klingt. Und dann war es so.
Wow, das hat Meme-Potenzial. Weil, also wenn manche Leute reden, dann ist das für mich so.
Ja, same.
Okay. Zum Thema der heutigen Folge. Heute geht's um Eldest Daughter. Bevor wir dazu kommen, wie immer, diesmal kein Nachtrag zur letzten Folge, aber eine Info für alle, die gerne Schallplatten sammeln und die vielleicht ihre Schallplattensammlung um eine coole Taylor-Platte erweitern wollen. Im April ist ja immer der Record Store Day. Kennst du den?
Mm-mm.
Es ist ein Tag, der basically dazu dienen soll, gerade die kleinen lokalen Plattenläden zu unterstützen. Und da gibt es oft von ganz vielen KünstlerInnen limitierte Platten, irgendwie unveröffentlichte Songs oder einfach Sonderausgaben und so. Und für den diesjährigen Record Store Day gibt es von Taylor eine Elizabeth Taylor Single-Vinyl. Genau, also das einfach als Info für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, die das interessiert, die es vielleicht auch nicht interessiert und vielleicht auch einfach als neue Info für alle, die noch nie vom Record Store Day gehört haben. Das gibt's.
Okay.
Hast du auch noch irgendwas zum letzten Mal? Irgendwas, was du ergänzen möchtest? Möchtest du mir offiziell den Kloschüssel-Award überreichen oder wie schaut's aus?
Nee, ich habe ja gerade mir gedacht, ich müsste ihn erstmal besorgen. Also der muss ja irgendwie, der muss schon, ich hätte mir was ausdenken.
Oh Gott.
Melissa wird es auf unseren sozialen Medien posten. Es wird etwas passieren.
Da passiert was.
Nee, aber sonst kein Nachtrag zum letzten Mal, außer dass ich jetzt schon fest, okay, das ist kein Nachtrag, aber ich bin schon absolut im ESC-Fieber.
Weißt du, Melissa, oh mein Gott, das geht so ab.
Tell me more. Es sind jetzt die ganzen Vorentscheid von den ganzen Ländern. Und es ist jetzt schon so viel großartiges Potenzial dabei. Abgesehen von Deutschland, ihr habt es wieder mal geschafft, das schlechteste Lied von allen auszuwählen. Das tut mir jetzt schon wieder sehr leid, was irgendjemand das im Publikum großartig fand.
Na, ich habe nur mitgekriegt, dass Sarah Engels,
ja, sie wurde gewählt.
Und der Punkt ist aber halt auch, manchmal glaube ich, wir machen das mit Absicht, dass wir, also ich habe es nicht geschaut, deswegen, ich habe auch das Lied noch nicht gehört, aber manchmal denke ich mir, wir machen das vielleicht mit Absicht, weil egal wie gut die Lieder sind, wir verlieren eh.
Ja, nee, in dem Fall, also ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Show von vielen Leuten geschaut wird, die jetzt den ESC nicht so feiern und dass halt viele Sarah Engels-Fans angerufen haben. Und ESC ist ja was ganz Besonderes. Übrigens, ESC ist obviously der Eurovision Song Contest, für die, die nicht so im Lore sind wie ich. Das heißt, du brauchst also eine ganz besondere Art von Lied und ja, das, was jetzt die Sarah Engels bringt, ist halt wieder etwas, was es schon tausendmal genau in dieser Form gab.
Bist du eigentlich hin?
Wir hatten Versuch, Karten zu bekommen, aber zwei sehr liebe Menschen, die hier auch mithören, werden auch wieder versuchen, mit uns Karten zu bekommen, weil es wird nochmal einen Sale geben Ende März.
Wenn ich mit versuchen soll?
Das Problem ist diesmal wieder mal das klassische Ticketsystem. Es lag nicht daran, dass wir nicht schnell drin waren.
Ja.
Ich glaube, also eine Sitzel von uns waren drin und dann haben sie die Tickets angezeigt und dann geklickt und dann hat es doch so ausgeschaut, als wären sie da und dann konnten sie aber nicht in den Warenkorb legen. Das ist das, was
I'm very familiar with that situation. Nee, wenn ich mit probieren soll.
Naja, hilf auf mir. Jeden Fall geht es gerade richtig ab, weil so viele Vorentscheidungen sind jetzt schon Banger dabei.
Zum Beispiel?
Das griechische Lied finde ich ganz toll. Das hat sehr viel Meme-Potenzial, trägt wohl die besten Schuhe des gesamten von allen Auftritten jetzt schon. Das finnische Lied fand ich nicht ganz so. Das dänische Lied ist großartig, ganz toll. Das österreichische Lied, das ist wie immer, wenn Österreich einmal gewinnt, dann schicken sie das Jahr drauf irgendwas, was auf jeden Fall nicht gewinnt. Also sag nicht, dass es ein schlechtes Lied ist, ein gutes Lied, aber es wird nicht gewinnen.
Okay.
Aber das ist, naja. Okay, voll off topic. Jetzt müssen wir eigentlich mal über das reden, worum es hier geht.
Das ist unser Podcast. Wir können reden, worüber wir wollen.
Musik, stimmt, ist ja auch Musik.
Eben.
Ja. Auf jeden Fall, jetzt geht es um Eldest Daughter.
Ja, und Eldest Daughter ist Track 5, also das fünfte Lied auf dem Album. Und alle diejenigen, die schon ein bisschen im Taylor-Lore drin sind, wissen, das ist was ganz Besonderes. Und zwar ist es so, dass die fünften Lieder auf den Alben immer die Songs sind, die besonders, also in denen sich Taylor besonders verletzlich zeigt, die sehr emotional sind, sehr persönlich. Ich meine, die Lieder sind wahrscheinlich alle sehr persönlich für Taylor, aber Track 5 ist immer was ganz Besonderes. Am Anfang war das immer noch eher Zufall, hat sie mal gemeint. Und gut, mittlerweile ist es halt so gesetzt. Also so als Beispiel an diejenigen, die so halb im Lore drin sind, die vielleicht ein paar Lieder kennen. Also vom ersten Album, das Track 5 ist Cold as You. Also selbst da ging es dann schon um unerwiderte Liebe und I've never been anywhere cold as you.
Mhm.
Ich liebe das Wortspiel. White Horse ist Track 5. Dann ein Lied, auf das ich auch schon sehr gespannt bin, wenn wir es besprechen, ist Dear John. Da geht es um John Mayer. Sie hat ihn zerstört. Dann eins der Lieder, das Taylor selbst sagt, das ist eins ihrer liebsten Lieder von ihr selbst, eins ihrer besten All Too Well war Track 5.
Aber ist es dann so, dass das, also woran erkennt man, dass es besondere Lieder sind? Einfach daran, wie es von den vom Fans aufgenommen wird? Oder sagt sie halt dann auch nochmal mehr dazu irgendwie?
Nein, es sind halt dann, also selbst wenn es ein ganzes Album nicht so verletzlich und emotional ist, du kannst davon ausgehen, Track 5 ist es.
Mhm.
Ich finde, da gibt sie auch immer einfach sehr viel von sich preis. Also was du auch kennst, Tolerate ist zum Beispiel auch Track 5. Mein Lieblingslied You're On Your Own, Kid ist Track 5. Ich finde aber, Eldest Daughter ist ein anderer Track 5 als die anderen.
Mhm.
Weil in allen anderen Liedern, also ich bin es jetzt auch nochmal durchgegangen in die Liste, es geht immer, entweder sie ist verletzt, sie wurde verlassen, eine Beziehung zerbricht. Und selbst bei zum Beispiel Delicate, wo es darum geht, ja, ich bin jetzt in einer Beziehung und es ist neu und wir lieben uns und so weiter und so fort, ist der Fokus des Liedes eigentlich darauf, okay, aber es ist alles so zerbrechlich und es kann kaputt gehen. Und es geht immer irgendwie darum, dass sie an sich zweifelt, an Beziehungen zweifelt. Und Eldest Daughter ist so der erste Track 5, wo sie sich schon verletzlich zeigt und zeigt, wie es ihr geht oder was vielleicht in ihrem Leben irgendwie hart war.
Mhm.
Aber die Kernaussage des Ganzen ist nicht von Ängsten durchzogen. Also sie zeigt sich schon verletzlich, aber sie zeigt, dass diese verletzliche Phase jetzt eigentlich vorbei ist.
Aber das ist ja auch schön.
Auch natürlich ist es schön, aber es ist eben für mich einfach was anderes oder was Besonderes in dem Sinn. Also es sticht in der Hinsicht einfach aus dieser langen Liste wundervoller Lieder heraus.
Hm. Wie gefällt es dir eigentlich allgemein, wenn wir schon mal im Eindruck sind?
Ich glaube, besser als vielen anderen. Das Lied hat relativ viel Shit bekommen.
Wieso?
Insbesondere, glaube ich, wegen der ersten Strophe.
Ach so, ja. Da bin ich sehr gespannt, wenn wir nachher über die Lyrics reden, wie du die einordnest.
Ich finde, die Bridge ist meiner Meinung nach die schönste auf dem ganzen Album.
Mhm.
Das ist, also ich habe mir dazu geschrieben, yes, that's my Taylor. genau, also ich finde es ein schönes Lied. Es ist jetzt nicht mein Lieblingslied auf dem Album. Es war mal mein Lieblingslied, bis ich ein bisschen mehr in die anderen Lieder reingekommen bin. Es ist auch definitiv nicht mein Favorite Track 5, aber ich mag's. Wie gefällt es dir denn?
Ich finde es eigentlich ganz schön. Also ich mag aber auch dieses eher diese rohere Taylor. Deswegen finde ich, ich finde auch tatsächlich, dass The Bridge sehr gut gelungen ist. Gefällt mir auch sehr, nicht ausnahmsweise, sie gefällt mir auch sehr gut. aber es ist witzig, dass die Kritik sich gerade um die ersten Lines gedreht hat. Für die, die es nicht wissen, da geht es sehr viel um Internet und Memes und Jokes und so. Da werden wir später noch drauf eingehen. Da konnte ich nämlich am Anfang, wie ich es gehört habe, auch nichts damit anfangen. Und das ist so witzig, wenn das irgendwie, das Lied steigt ja sehr mit sehr heavy Piano ein, ja, und so und Klavier und dann kommt irgendwie so eine Line mit Memes und Internet. Also, kann ich irgendwie verstehen, dass die Leute das nicht ganz so feiern. Aber ich finde, das ist ein gutes Lied. Das war eins der wenigen, die mir direkt gefallen haben.
Das ist doch gut.
Ja. Na gut. Genau, dann lasst uns erstmal über Eldest Daughters reden, würde ich sagen.
Ja, ich freue mich schon, was du wie immer netterweise für uns recherchiert hast.
Eigentlich bräuchte ich einen Jingle.
Also in einem anderen Podcast, den ich höre, gibt es einen Recherche-Jingle.
Eine Recherche-Jingle.
Soll ich jetzt einen Recherche-Sabine-Jingle?
Ja.
Recherche-Sabine.
Perfekt. Die Techniker wird was Tolles daraus machen.
Oh Gott.
Also, willkommen bei Recherche mit Sabine. You know the drill, für die, die uns mehr hören. Dieses Mal hat Melissa mir den Auftrag gegeben, dass ich mich doch ein bisschen reinnörden soll in das sogenannte Eldest Daughter Syndrome. Für die, die ein bisschen mehr im Internet unterwegs sind, die sind ganz sicher schon mal darauf gestoßen. Gibt es diverse TikToks und Instagram-Posts, die sich damit beschäftigen, dass sich Frauen halt damit identifizieren. Beziehungsweise auch selber in der Rolle sehen. Side note, ich bin auch eine Eldest Daughter übrigens. Ich habe 5 Geschwister, aber bin trotzdem die älteste Tochter. Melissa, ich glaube, du bist die Jüngste, oder?
Ja.
Ja, also worum geht's dabei? Prinzipiell geht's darum, dass die erstgeborene Tochter oder erstgeborene Töchter von sich beschreiben, dass sie überdurchschnittlich oft viel Verantwortung in der Familie übernehmen und so quasi zu zweiten Erwachsenen werden in der Familienkonstellation. Und die berichten dann, dass sich daraus so typische Muster wie Perfektion, Überanpassung, immer so eine Art Helfersyndrom auch, das heißt irgendwie keine Grenzen setzen können, anderen Leuten unbedingt helfen wollen, aber auch so die Konfliktschlichterin quasi resultiert. Etwas, was an der Stelle wichtig ist zu sagen ist, es ist keine offizielle Diagnose nach DSM-5 bzw. ICD-11, also die Diagnose-Handbücher, wie sagt man?
Manuale.
Manuale, mit denen PsychologInnen arbeiten. Das heißt, es ist eigentlich etwas, was man eher aus der Populärwissenschaft kennt. Also abgesehen von dem Bild ist es dann auch so, dass dann Frauen davon berichten, dass sie zum Beispiel im Erwachsenenleben sowas wie mit dem Perfektionismus zu kämpfen haben und dass das halt mit Angstzuständen zum Beispiel einhergeht. Ich habe mich dann ein bisschen mit der Frage beschäftigt, gibt es denn das wirklich? Wie schon gesagt, keine klinische Diagnose. Und es ist auch so, das muss man jetzt ein bisschen so der Reihe nach angehen, denke ich mal, um dieses unter Anführungszeichen Syndrom auseinanderzunehmen. Wenn man sich zuerst mal die Geburtenreihenfolge anschaut, ist ja so, dass man da vor allem, wenn es um sowas wie Persönlichkeitseigenschaften gibt, tendenziell keine Effekte findet für Geburtenreihenfolge bei Kindern. Auch wenn das, ich glaube, im Alltag eigentlich man immer denkt, das wäre das Gegenteil. Also da gibt es so klassisch diese Berichte von das älteste Kind, ich bin so das typische Sandwich-Kind und so. Man weiß, es gibt Effekte, wenn es um sowas wie Intelligenz geht, beziehungsweise kognitive Fähigkeiten des ersten Kindes, nur explizit beim ersten Kind. Es liegt aber eher daran, an halt so Ressourcen, die die Eltern noch zur Verfügung haben, beziehungsweise Schulleistung auch etwas. Ist aber auch wieder so ein Förderding, ne?
Ja.
Also dass man halt beim ersten Kind mehr fördern kann. Aber sonst findet man eigentlich relativ wenige Effekte, was jetzt, wenn es jetzt so allein um diese Reihenfolge von den Kindern geht.
Gut, dann können wir die Folge an der Stelle beenden, weil Taylor verbreitet Lügen.
Was hast du denn gesagt?
Naja, sie sagt ja hier Eldest Daughter und so weiter.
Ja, so das Feste. Ja, aber es ist nicht ganz Quatsch. Also da komme ich jetzt noch dazu. Ich finde mich, also wie gesagt, das gibt das Syndrom an sich nicht, aber ich finde, man kann es auch nochmal so auseinanderbröseln in Dinge, die wir ja schon kennen aus der Forschung. Das eine ist, dass wir das sogenannte Konzept von Parentification haben in der Psychologie. Das heißt, dass man so eine Art Rollenumkehr hat, dass Kinder auch emotionale Rollen annehmen in der Familie, die eigentlich quasi den Erwachsenen zugeschrieben sind. Da kann es einerseits instrumentell sein, das heißt, dass sie praktische Dinge übernehmen, also sowas wie im Haushalt Betreuung und organisieren, aber auch emotional. Das heißt, dass sie halt so eine Art emotionale Stütze sind für die diversen Familienmitglieder. Und wenn das quasi über, also nicht nur einmal auftritt, sondern chronisch ist und über die Zeit hinweg, dann gibt es durchaus auch Folgen, die sich negativ auf die Psyche auswirken können. Also zum Beispiel beschreiben solche Kinder manchmal, dass sie sich als einsam oder isoliert erlebt haben in der Kindheit quasi, beziehungsweise zu früh erwachsen werden mussten. Das ist schon auch so ein bisschen das, was, glaube ich, da bei Eldest Daughter mitschwingt. Zusätzlich noch etwas, was ich dann, oder was man natürlich auch ansprechen muss, ist, gibt es ja diverse Forschungen, die sich damit auseinandersetzen, welche Geschlechter eher Caretaker-Rollen übernehmen in der Familie, aber auch darüber hinaus. Und da ist es natürlich so, aufgrund von Rollenbildern und Stereotypen, dass Frauen bzw. Mädchen eher es als ihre weibliche Pflicht ansehen, beziehungsweise es ihnen als ihre weibliche Pflicht auferlegt wird, ist sich quasi um Familienmitglieder zu kümmern. Das heißt, ich würde sagen, meine Einschätzung wäre, auch wenn es in der Forschung jetzt kaum erforscht wird, das Eldest-Daughter-Syndrom, dann findet man es trotzdem so aufgebröselt auf unterschiedliche Bereiche. Das heißt, ich glaube, da spielt viel Unterschiedliches rein. Aber wichtig an der Stelle, das ist total individuell. Also das ist, jede Familie ist unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Familien, wo man so klassisch das, was man wahrscheinlich aus der Gesellschaft jetzt als Eldest Daughter oder Sandwich-Kind oder so kennt, findet. Dass diese Effekte, von denen ich jetzt berichte, sind eher Effekte im Mittelwert, würde ich sagen. Und das kann halt von Familie zu Familie total unterscheiden, wie sich das dann äußert. Und nicht jede älteste Tochter, die Caretaker-Rollen übernommen hat, hat dann darauf daraus resultieren, Perfektionismus zum Beispiel im Erwachsenenalter oder Probleme, die irgendwie daraus resultieren.
Korrelation, nicht Kausalität.
Exactly. Aber das ist in der Psychologie immer so, muss man dazu sagen. Also wir haben... Sehr häufig haben wir halt so einzelne Indikatoren, die halt dann es wahrscheinlicher machen, dass man zum Beispiel später irgendwelche psychischen Probleme hat. Aber es gibt nie die eine Formel, mit der man jetzt sagen kann, wenn du das hast in der Kindheit und das hast in der Kindheit, dann wirst du später das entwickeln. Also das wissen wir.
Das können wir sagen.
Genau, das heißt, zusammengefasst kann man sagen, es gibt unterschiedliche Befunde, die man da irgendwie so einordnen kann, aber in der Forschung gibt es eigentlich nicht wirklich jetzt das Eldest-Daughter-Syndrom, wirklich noch nicht. Ich meine, vielleicht wird das ja was.
Lass da mal was starten.
Was mal, was wir mal machen sollten. Ach so, abgesehen von so einzelnen Studien, die sich halt mit so qualitativen Fallbefunden auseinandersetzen, soweit ich es gesehen habe.
Spannend. Muss ich mich auch mal reinlesen.
Ist tatsächlich sehr spannend, finde ich. Genau. Das war es jetzt schon mal kurz dazu. Ich würde dann aber direkt mal, wenn es dich interessiert, in die Lyrics gehen.
Ja, natürlich interessiert es mich.
Und zwar würde ich jetzt nicht sagen, dass Taylor jetzt an sich halt was Falsches sagt in den Lyrics. Aber ich finde, man findet schon sehr schön, dass, also wie sie sich quasi selber in der eigenen Familienkonstellation quasi gesehen hat oder sieht. Und das ist etwas, vielleicht auch gar nicht jetzt nicht nur in der Familie, sondern vielleicht auch ja in ihrer Familiendynamik mit den Fans, unter Anführungszeichen, also als Mutter der Fans, könnte man ja auch sagen.
Mother is mothering.
Mother is mothering. Also man hat so Lines wie zum Beispiel natürlich, das ist der Chorus, glaube ich, oder das never gonna break that wow, never gonna leave you now. Schon, oder? Die Melissa nickt. Das heißt, man hat hier dieses ich werde für die Person da sein, ich übernehme diese Caretaker-Rolle. Ich bin quasi, das ist das, was ich vorher meinte, die älteste Tochter, die sich Geschwister kümmert oder die Fans. Das war fast ein bisschen steirisch. Ist das doch, in Bayern gibt es ja auch Dialekte, wo sie so bellen, oder?
Oh, die Oberpfalz,
ja. Und es ist eine Steirer. Deswegen sagt man uns Wölbel, Kernöl. Kernöl kommt aus der Steiermark.
Ja.
Und die Steier, die bellen und sie springen.
Ja.
Und deswegen sagt man Wölbel, Kernöl.
Geil.
Wir haben die Eldest Daughter. findet man aber in den Lyrics auch noch woanders. Also man hat nicht nur dieses ganz klare, ich kümmere mich um andere, sondern es ist auch so dieses, ich habe mich selber schwach gefühlt. Also every elder's daughter was the first lamb, das heißt quasi irgendwie das Lamm, das zur Schlacht geführt wurde. Aber sie verkleiden sich als Wolf, das heißt, sie nehmen quasi dann dieses Schutzschild an und geben sich stark, um zu verteidigen. Spannend finde ich in dem Zusammenhang auch dieses But I'm not a bad bitch, this isn't savage, also um halt nochmal klar zu machen, das ist so eine Art Schutzschild, das man sich anlegt, um quasi dann die Familie oder die Fans zu verteidigen. Dann beschreibt sie ja so explizit in den Lyrics auch diese Trampolinszene, wo sie sich den Arm bricht und so. Und da denken wir, da geht es auch viel um dieses Get over it, werd früh erwachsen, komm drüber hinweg, sei stark. Und dann das Letzte, was ich mir, wo ich die Bezüge auch noch gesehen hatte, war dieses I was busy, I don't believe in marriage, that was a lie. Weil ich mir auch so gedacht habe, das kann halt auch so sein, dieses ich bin unabhängig, ich bin eine starke Frau, ich bin, weißt du, was ich meine? Also dieses, wie halt irgendwie man sich sinnbildet, so oft, sinnbildhaft so eine älteste Tochter vorstellt, um dann aber dann doch zuzugeben, ja, aber eigentlich will ich das ja auch. Und das war halt eine Lüge. Ja, und abschließend, das, was mir auch noch aufgefallen ist, weil fand ich irgendwie schön, dass sie mit dem einem der letzten Sätze, glaube ich, relativ am Ende dann auch nochmal quasi sagt, dass es auch andere Personen in der Familienkonstellation gibt, die es auch schwer haben und dann halt quasi auf die jüngsten Kinder hinweist. Genau. Was mich übrigens an der Stelle gefragt habe, ist Travis eigentlich der Jüngste so? Ja, habe ich mir gedacht.
Sag ich auch gleich nochmal was dazu, weil ich das generell witzig finde, dass sie hier so auf ältestes und jüngstes Kind eingeht. Sie haben halt beide jeweils einen Bruder. Da gibt es halt nicht viele Optionen.
Das habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht, hä? Naja, okay, I guess, du bist auch kind of an eldest. Okay.
Ja, also, das hat man auch schon gesagt, ich bin die Jüngste. Und, also, ich habe zwei Schwestern.
Ich finde das schon was anderes.
Das ist was anderes, finde ich, weil die Auswahl ist größer. Bei dir sowieso.
Ja, aber da kommt übrigens wieder zum Thema, warum halt diese ganzen Familienkonstellationen mit einfach, du bist dieses und dieses Kind, deswegen bist du so und so nicht funktioniert. Weil sonst hätte ich ja total die Doppelrolle. Bin nur das Sandwich-Kind, weil ich die Drittgeborene bin von sechs.
As sandwich as can be.
Ja, und dann auch noch trotzdem halt ja die älteste Tochter, was die halt dann nochmal was anderes ist.
Als, ja.
Naja. So ist das. Ja, Melissa, ich freue mich schon sehr auf das, was du jetzt dazu sagen musst. Was sagst du denn erst einmal zu dem, was ich dir erzählt habe?
Ach, ich liebe es einfach immer wieder. Zum einen, wie du dich in die Sachen dann reinhördest und ich das dann nicht machen muss.
Ach, macht ja auch Spaß, muss heute zu sagen.
Das ist schön. Und ich finde es auch immer so, so spannend, deine Lyric-Interpretationen zu hören, weil ich dann oft die einzelnen Textteile schon durch so eine Taylor-Brille sehe und auch mit anderen Liedern und Situationen im Hintergrund und Hinterkopf und dann bestimmte Textstellen gar nicht mehr so interpretiere und interpretieren kann, wie du es tust. Das heißt, das ist für mich auch immer noch mal so ein ganz neuer Blickwinkel, was ich echt cool finde.
Ja.
Und ich bin gespannt, was du jetzt gleich sagen wirst, weil einige der Textstellen, die du jetzt explizit genannt hast, habe ich bei mir auch explizit drin. Aber
ganz anders wahrscheinlich.
Ja, jetzt nicht ganz anders, aber schon so ein bisschen anders.
Ach, ich bin gespannt.
Genau.
Let's go.
Let's go. Also, ich habe mir den Songtext nochmal so ein bisschen zu Gemüte geführt und habe erstmal für die ganzen Strophen und für den Refrain und die Bridge mir so Überschriften und Zusammenfassungen gegeben. Das heißt, wir haben im Endeffekt verschiedene Sinnabschnitte, wie wir es in der Schule gelernt haben, die uns so im Laufe des Textes begegnen. Für die erste Strophe, da habe ich die Überschrift gewählt. Also ich sage nicht, dass die Überschriften gut sind. Was machen wir da eigentlich Dummes? Wem spielen wir was vor? Was soll die Show?
Das finde ich eine gute Überschrift für diesen Abschnitt.
Genau. Die erste Strophe, ich habe es vorhin schon gesagt und du hast auch schon ein bisschen deine Gedanken dazu geteilt, die ist ein bisschen cringe.
Schon, ne?
Also das Ding ist...
Every joke's just trolling and memes.
Ich finde es to be honest, ich finde es halt nicht schlimm, weil ich rede halt auch so. Es ist schlimm, aber ich rede auch
halt
so.
Es ist halt Internet-Language einfach.
Genau, es ist super viel Internet-Language. Und das verwundert einen vielleicht erstmal. Und ich glaube, relativ viel der Kritik kam auch daher, dass er gerade in den Alben, die davor kamen, insbesondere Tortured Poets, Midnights nicht ganz so stark, aber auch Folklore und Evermore. Mhm. Da war ja so ein Running Gag, so man braucht ein Wörterbuch, um das zu verstehen, mhm. weil es so highly sophisticated Wörter sind, die man noch nie gehört hat und so ausgewählt und so besonders. Und hier ist es halt sowas wie Apathy is hot, every single hot take is cold as ice. Also so das genaue Gegenteil eigentlich.
Aber ist das nicht Absicht auch ein Stück weg?
Es ist zu 100% Absicht und das hat Taylor selbst auch schon so gesagt. Und sie löst es auch so ein bisschen auf im Pre-Chorus, wenn es dann kommt mit I have been afflicted by a terminal uniqueness, I've been dying just from trying to seem cool. Erstmal dieser Begriff terminal uniqueness ist ein Begriff, der kommt von den anonymen Alkoholikern. Und zwar beschreibt es, dass man sich selbst isoliert aus der Überzeugung heraus, dass die eigenen Schmerzen, die eigenen Fehler sowas ganz Individuelles sind und niemand kann das verstehen und deshalb zieht man sich zurück. Mhm. Und terminal, also hier in dem Fall tödlich oder halt potenziell lebensbeendend deshalb, weil man sich halt keine Hilfe sucht, deshalb man sich keine Gemeinschaft sucht. Und genau, und Taylor sagt halt hier, ich habe mich auch zurückgezogen, weil ich so cool wirken wollte, weil ich reinpassen wollte in diese Internetwelt. Sie wählt ja in der ersten Strophe auch ganz, ganz viele Begriffe, die echt nicht mehr up-to-date sind. Ich meine, das passiert ja so schnell, dass diese Begriffe nicht mehr up-to-date sind.
Ja.
Und sie versucht da irgendwie hinterherzukommen und versucht cool zu sein und wirkt dabei aber eigentlich nur cringe.
Aber das passt, also finde ich dann urgut eigentlich, dass sie da schon hinleitet, direkt damit mit der ersten Strophe.
Voll. Und sie hat es auch selbst im Interview oder in so Kurzvideos für, ich glaube es war Apple, gesagt, dass das eben dieses I've been dying just from trying to seem cool, dass das so die Auflösung ist. Das heißt, die ganze erste Strophe ist jemand, die Person versucht halt total cool zu sein, aktuell zu sprechen, nicht cringe zu sein, aber es scheitert halt grandios. Mhm. Und was halt viel schlimmer ist, die Person verliert sich dabei total selbst. Mhm. Und das ist so im Endeffekt das, was in der ersten Strophe passiert. Wir haben auch ein kleines, ja, ein Mini-Doku-Aha. Beziehungsweise es ist eine Mischung aus Doku und dem New Heights Podcast, weil sie ja sagt, when you found me, I said I was busy, that was a lie. Und zwar wussten wir auch schon vor der Doku, dass Travis ja Taylor treffen wollte und sie hat gesagt, geht nicht, I'm busy.
Mhm.
Und also erstmal haben wir in der Doku gelernt, Taylor ist nicht vor den Konzerten irgendwie super busy und schweigt dabei die ganze Zeit, um ihre Stimme zu schonen. Das finde ich immer noch das Witzigste. Es gibt eine Szene.
Ich habe das schon gesehen.
Sie schreit den Fernseher. Aber das Ding ist halt, sie hat halt gesagt, ja, ich bin busy, ich kann nicht. Weil sie da diesem Trend gefolgt ist mit dem, ich bin ja so busy und cool und ich habe da keine Zeit dafür. Und dabei war es aber eigentlich Selbstschutz, weil sie halt Angst hatte, verletzt zu werden, mhm, und sich verletzlich zu zeigen. Das ist so das, worunter die erste Strophe fällt. Und dann ist eben diese Überleitung mit, hey, das bin eigentlich alles gar nicht ich. Und dem Refrain habe ich die Überschrift gegeben, du hast mich da rausgezogen, bei dir kann ich sein, wie ich bin. Und wichtig, sie hat keine Angst. Das ist das, was ich vor allem meinte.
Yeah.
Also der Unterschied zu anderen Track 5s, dass sie hier eben explizit keine Angst hat. Sie sagt, hey, ich bin so gar nicht. Und ich werde dich nicht irgendwie im Stich lassen, ich werde dich nicht verlassen, auch wenn du jetzt weißt, dass ich gar nicht so cool bin, wie ich mich da immer gegeben habe. In der zweiten Strophe ist basically dieses Zurückerinnern, es ist einfach alles so wie als Kind, wenn wir zusammen sind, es ist alles so einfach und in der Zwischenzeit wurde alles so kompliziert und diese ganze Show, die wir aufziehen, aber es muss so nicht sein, es kann einfach so einfach sein wie Kinder, die miteinander spielen und einfach alles um sich rum vergessen.
Mhm.
Thema Internetsprache. Ich habe gelesen, dass ganz, ganz viele Eltern von so Gen Alpha sehr froh sind, dass sie gesagt hat, it must have been about 8 or 9 und nicht 6, 7.
Gott.
Ich oute mich hier echt als ganz alt. Ich bin eigentlich gar nicht so alt, aber dieses 6, 7, ich verstehe es einfach nicht.
Also ich verstehe es schon inhaltlich, aber ich finde es auch dumm.
Ich nicht. Wann sagt man das?
Nur wenn du 6, 7 halt was siehst.
Ja, aber es gibt ja auch Leute, also es wird ja auch anders verwendet. Die stehen einfach da und sagen 6, 7.
Ja.
Ja, ich check's nicht.
Das war irgendwie so, ich glaube, okay, Achtung, unfertiges Halbwissen. Aber ich glaube, gelesen zu haben, dass es ganz ursprünglich irgendwie ausging von einem Rapper, der das in seinem Song verwendet hat.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Dann gab es halt dieses virale Video von dem Jungen, der das irgendwie bei einem Basketballspiel, wie der Score 6-7 zu sehen ist,
ja.
Macht es. Der macht genau diese Handbewegung 6-7. Und dann fanden die Leute das halt einfach lustig, ja, nachzumachen. Das ist so wie bei uns, ich weiß nicht, vielleicht ist, ich hoffe, das ist jetzt kein Österreich-Ding. Aber habt ihr euch nicht gegenseitig geschlagen, wenn ein gelbes Auto vorbeigefahren ist?
Natürlich.
Eben.
Gelbes Auto.
Gelbes Auto.
Oder Twingo.
Siehst du? Oder halt irgendwie durch so das Loch gucken.
Ja.
Wir waren eine gewalttätige Generation.
Ja. Okay, ich muss es auch nicht verstehen.
Ja.
Okay, Menschen waren froh, dass sie nicht 6 or 7 gesagt hat. Als nächste Überschrift habe ich mir für die Bridge rausgesucht. Gott, ich lieb's doch. Sie hat selbst nicht mehr dran geglaubt. Sie kann sie selbst sein, die Show sein lassen. Es ist einfach so wie früher.
Oh.
Und das beschreibt im Endeffekt das, was in der Bridge passiert. Ich hatte vorhin auch schon gesagt, ich finde die Bridge auch musikalisch wunderschön. Das ist für mich so ein typischer Taylor-Ausschnitt und es ist so träumerisch und man kann einfach da sitzen, Augen schließen, grinsen und sich da so ein bisschen reinziehen lassen.
Ja.
Genau, und das waren so meine Überschriften im Endeffekt. Und jetzt habe ich natürlich noch ein paar andere Punkte, die ich jetzt gerade übersprungen habe. Und ein Punkt ist natürlich das Thema Referenzen zu anderen Songs.
Mhm.
Und zwar haben wir das an 2 Stellen. Die erste Stelle ist das Thema Hochzeit.
Mhm.
Das ist eben das, was ich meinte. Da habe ich ganz anders drauf geguckt als du.
Ah.
Deine Interpretation ergibt voll Sinn.
Mhm.
Zusätzlich kann man das noch unter dem Blickwinkel betrachten, dass Taylor im Midnights-Album noch gesagt hat, also dieses I don't believe in marriage ist eigentlich eine direkte Referenz auf das Midnights-Album,
mhm,
oder auch auf spätere Lieder, aber für mich ist es immer so typisch Lavender Haze. Da heißt es im Text, I'm damned if I do give a damn what people say, no deal, the 1950s shit they want from me, I just want to stay in that Lavender Haze. Und dann auch, all they keep asking me is if I'm gonna be your bride.
Mhm.
The only kind of girl they see is a one night or a wife. Wo sie noch sagt, könnt ihr bitte einfach mal alle eure Schnauze halten?
Schlimm.
Wir werden jetzt nicht heiraten. Es gibt auch irgendwas zwischen so einem One Night Stand und man heiratet. Man kann auch in einer Beziehung sein, ohne zu heiraten.
Um wen geht's da?
Um Joe. Als dann der Breakup bekannt war, also bekannt war, dass sie nicht mehr mit Joe zusammen ist, hat sie ein Lied gedroppt, quasi ein Midnight's Vault Track, der heißt You're Losing Me. Ist für mich mit einer der traurigsten Songs, so viele traurige Songs. Und da sagt sie nämlich, I wouldn't marry me either, a pathological people pleaser who always wanted you to see her.
Ja.
Ja, es ist gesungen noch viel trauriger.
Mhm.
Wo sie da schon so ein bisschen zugibt, okay, ich habe eigentlich kein generelles Problem mit heiraten.
Ja.
Aber ich verstehe, dass du mich nicht heiraten wolltest. Fun Fact, jeder dachte immer, sie hat das Lied nach dem Aus der Beziehung geschrieben.
Ja.
Jack Antonoff wiederum hat dann ein Bild gepostet von Taylor, wo sie irgendwie bei ihm in der Küche steht und Rosinen anguckt, sortiert, was auch immer.
Warum?
I don't know. Und aber dazu geschrieben hat eben, hey, das ist ein Bild vom und hat dann Datum im Oktober 2021, irgendwie 19. Oktober 21 oder so, nagelt mich nicht drauf fest. Der Tag, an dem You're Losing Me geschrieben wurde.
Ja.
Und das wiederum deutet halt auch darauf hin, dass in der Beziehung zwischen Taylor und Joe, dass es halt nicht alles die ganze Zeit Friede, Freude, Eierkuchen war, dass die wahrscheinlich, das ist jetzt meine Interpretation, mehrmals irgendwie schon on-off waren, dass das sich eigentlich wahrscheinlich schon länger abgezeichnet hat, dass das irgendwann auseinandergehen wird.
Mhm.
Und man muss auch dazu sagen, gerade im Oktober 21, da war Taylor eigentlich für diese Phase verhältnismäßig viel in der Öffentlichkeit, weil da gerade Red Taylors Version rauskam und irgendwie zu wissen, dass sie die ganze Promo gemacht hat und da in der Öffentlichkeit sich eigentlich nichts hat anmerken lassen und sie aber gleichzeitig halt so ein trauriges Lied geschrieben hat über ihre Beziehung, zeigt halt auch wieder, dass man einfach nie weiß, was gerade hinter den Kulissen passiert. Genau, das heißt, diese Lüge mit dem When I said I don't believe in marriage, that was a lie, zeigt eben, es ist so eine Fortsetzung von lasst mich in Ruhe, wir werden nicht heiraten, zu ich finde heiraten eigentlich schon gut, aber ich verstehe, dass du mich nicht heiraten willst, hin zu, boah, eigentlich, das hat wehgetan.
Ja.
Genau, das ist einmal der erste Bezug zu anderen Liedern. Und das andere ist was, was ich wiederum nicht selbst geschnallt habe, aber von schlauen Leuten im Internet gelesen habe. In Pre-Chorus, bei der Zeile, die du auch schon gesagt hattest, mit Every eldest daughter was the first lamb to the slaughter,
ja,
dass sie als eldest daughter nicht nur in ihrer Familie, sondern auch in ihrem alten Plattenlabel war. Sie war die erste wirkliche große Künstlerin, die bei Scott unterschrieben hatte.
Ah.
Sie war die älteste Tochter in diesem Label.
Mhm.
Und das macht, finde ich, das gibt Father Figure nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also zum einen, er war halt ihre Vaterfigur.
Ja.
Sie war die älteste Tochter, die alles perfekt machen wollte und die sich diesen Schutzpanzer angelegt hat. Und es erklärt halt für mich auch, warum Father Figure an vierter Stelle im Album kommt. Ich war mindblow. Genau, das waren so die Referenzen zu anderen Liedern, die ich in dem Sinn so gefunden habe. Ansonsten finde ich einfach diesen Wandel im Lauf des Liedes schön mit dem, oh Gott, ich versuche so hart und ich schaffe es einfach nicht, irgendwie cool zu sein und reinzupassen und dann diese Erkenntnis, huch, so einfach kann es sein. Ich wünsche allen Menschen, dass sie eine Person finden, bei der das so ist.
Ja.
Genau, und dann habe ich mir das eben auch noch aufgeschrieben, was du schon gesagt hattest mit Youngest Child, so Youngest Child Representation, woo! Aber ich finde es halt funny, weil die beide, sie haben halt einen Bruder, also was aber ja nicht heißt, dass man das so nicht empfinden kann.
Aber ist es nicht so, correct me if I'm wrong, ist der nicht auch einiges älter, sein Bruder?
Also Jason ist 2 Jahre älter als Travis.
Ja gut, okay. Also ich hätte mir gedacht, wenn irgendwie mehr Abstand ist, dass man das jüngere Bruder sein dann ein bisschen mehr wahrnimmt. Weil 2 Jahre ist ja gar nichts.
Aber ich weiß gar nicht, ob das so ist oder ob es dann eher so ist, dass du halt ein zweites eldest child bist. Weißt du, was ich meine? Muss ich mal eine mir nahestehende Person meines Vertrauens fragen? Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu dem, was ich dir eben geoffenbart habe?
Nee, aber ich lieb's. Also ich finde es irgendwie voll spannend, immer wie du quasi die andere Perspektive von den Lyrics damit betrachtest. Weil die kann ich halt ja logischerweise gar nicht beurteilen. Beziehungsweise die sehe ich gar nicht so. Andererseits das mit Father Figure, das hätte ich schon, na, hätte ich nicht merken können. Sind wir ehrlich. Ja, eigentlich sind wir jetzt eh schon relativ gut in der Zeit. Ich würde jetzt als nächstes tatsächlich sehr gern um die Akustikversion reden.
Ja, und ich bin jetzt echt gespannt, was du dazu sagst, weil mir wurde hier vorhin etwas angeteasert.
Ich finde es unnötig.
Aber es kommt wenig überraschend.
Es ist exactly the same, nur mit Gitarre.
Kind of.
Vielleicht ist halt auch das Ding, dass bei den anderen Akustikversionen habe ich oft den Eindruck, dass die halt dann irgendwie am emotionaler sind oder halt durch die Akustik dann irgendwie sich ganz anders anfühlt. Aber das Originallied war schon so. Also war ja schon Akustik, nur halt mit Klavier. Und das ist jetzt auch Akustik, aber mit Gitarre.
Ist irgendein Unterschied? Also, ich habe mir aufgeschrieben, etwas mehr cozy, habe mir das in meine Herbst-Playlist rein.
Ja.
Mehr Herbst-Vibes als die Originalversion.
Wegen der Gitarre.
Es ist die Gitarre.
Akustik-Gitarre.
Aber ansonsten auch eher so ein nice to have. Nichts, was mir totalen Mindblow gegeben hat. Was ich tatsächlich noch besser fand, waren die Harmonies in der Bridge. Die hört man stärker raus. Und das ist,
muss ich mir nochmal anhören.
Ja, aber ansonsten ist es, ich weiß nicht, irgendwie bei dem Album, ich meine, bei den Akustikversionen.
Wir hatten nur eine dabei, die du so richtig gefeiert hast.
Das war Elizabeth Taylor.
Ja.
Und ansonsten, ich weiß nicht, bei den anderen Alben, da gab es oft auch gar nicht so viele Akustikversionen oder gar keine halt. Ich finde am krassesten, also der krasseste Unterschied für mich ist auf dem Midnights Album. Da gibt es von Lavender Haze und von Anti-Hero eine Akustikversion. Aber das Album ist halt auch sehr Synthpop-lastig. Und dann macht halt so eine Akustikversion schon einen Unterschied, während es hier ja nicht der Fall ist. Und ich glaube, dass deshalb einfach die Unterschiede nicht so groß sind.
Ja, voll. Also wie du sagst, also wenn das irgendwie ein bisschen anders wäre oder wenn irgendwie der Sound, ich hätte es ja auch gefeiert, wenn diese Akustikversion dann auf einmal random, keine Ahnung, wenn das normale Version Klavier hat, die Akustikversion war so ein random ganz viel Schlagzeug.
Solltest du mal eine Version erstellen? Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, dadurch, dass die Akustikversionen uns immer nicht so vom, was heißt nicht vom Hocker hauen, uns nicht großartig überraschen, haut es doch immer ganz gut hin mit unserem Time-Management für die Folgen.
Das ist echt so. Sonst wären wir dann immer mal auf einmal voll lang, wenn wir dann auch noch voll ausführlich über dich sprechen würden.
Oh Himmel.
Das wäre es ja. Naja, genau. Ich glaube, das war's für heute.
Ja.
Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns über alle unsere sehr lieben HörerInnen.
Ja, ich glaube, an der Stelle möchte ich auch einfach mal die ganzen Leute grüßen, die uns hören, die von Anfang an dabei sind.
Grüße an alle.
Grüße an alle, ihr seid toll.
Grüße an unseren sehr lieben Kollegen, der jede Folge bisher gehört hat.
Und jede Folge sehr schnell immer hört. Ich bin gespannt, wenn er jetzt an dieser Stelle ist, ob er dann wieder schreibt.
Ich hoffe, du musstest lachen über den Klo-Award.
Nächstes Mal sprechen wir über Ruin the Friendship.
Das ist aber etwas, was wir nicht machen werden, hoffentlich im Rahmen dieser Folge.
Vor allem nicht in dem Sinn, in dem Taylor das macht. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
Ja, und bevor wir vergessen, abonniert unsere Instagram-Seite. Melissa macht ganz tolle Memes dort. Mhm. Postet sehr wertvolle Dinge. Es gibt auch immer das Announcement, wenn die neue Folge raus ist. Folgt uns auf den diversen Podcast-Apps. Wir sind jetzt auch neu auf Apple Podcast. Das wurde nämlich gewünscht. Erbeten. Das heißt, ihr könnt uns jetzt auch dort hören.
Und sonst, ja, gebt uns gute Bewertungen, bitte. Schreibt liebe Kommentare, wir freuen uns drüber. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Baba!
Ade!